In unserer Sendung Tondokument bringen wir einen Vortrag des Kommunikationswissenschaftlers Professor Michael Mayen zu seinem neuen Buch Staatsfunk, ARD und Co. sind am Ende. Er hielt diesen Vortrag am 8. November 2025 bei der alternativen Buchmesse Seitenwechsel in Halle an der Saale, initiiert von der Inhaberin des Buchhaus Loschwitz in Dresden, Susanne Dagen. Mayen ging dem wachsenden Unmut über die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Grund und machte Verbesserungsvorschläge.
Das Büchlein Staatsfunk, das war damals nur eine Idee. Ich hatte noch nicht mal angefangen zu schreiben. Das ist, wenn man so will, der Abschluss einer ungeplanten Trilogie. Ich habe angefangen vor anderthalb Jahren mit dem Büchlein Cancel Culture. Da ging es um die Werkzeuge, mit denen Öffentlichkeit eingehegt wird. Auch das haben viele in den letzten Tagen verfolgen können, wie das passiert. Ich habe dann ein Büchlein geschrieben über den dressierten Nachwuchs, die akademische Großstadtjugend, die diese Werkzeuge nutzt. Auch das haben viele am Eingang heute gesehen oder auf der Fahrt hierher gesehen, wie der dressierte Nachwuchs in Aktion ist. Und jetzt mit dem Büchlein Staatsfunk geht es um den Rundfunk, der die Formeln liefert, die vom dressierten Nachwuchs genutzt werden, um Öffentlichkeit einzuhegen. Wenn ich die Trilogie geplant hätte, hätte ich wahrscheinlich umgekehrt angefangen, hätte erst über den Rundfunk geschrieben, weil der Fisch ja bekanntermaßen vom Kopf stinkt. Ich hätte also eigentlich mit Staatsfunk beginnen müssen und dann über den dressierten Nachwuchs zur Cancel Culture kommen müssen. Ja, warum war dieses Buch nötig? Warum habe ich dieses Buch noch gemacht, über das ich im April noch nicht mal richtig nachgedacht hatte? Ich habe im April dann gesehen, dass wir im Herbst möglicherweise auf einen Showdown zulaufen, einen Showdown in Sachen öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Es gab am 1. Oktober die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht, bei der es um den Rundfunkbeitrag ging, Urteil dann am 15. Oktober. Im Sommer war ich nicht sicher, ob das der Tag sein würde, an dem der Rundfunkbeitrag fällt. Wenn er nicht an diesem Tag fällt, dachte ich damals, dann wird er im nächsten Jahr in einem der ostdeutschen Bundesländer fallen, wenn eine entsprechende Landesregierung da ist. Wir sind hier in Halle, hier liegt das ja wahrscheinlich am nächsten. Ich habe jetzt nach den Reaktionen auf das Leipziger Urteil mich auch nochmal bestätigt gefühlt in der Idee, von der dieses Buch getragen wird, wenn ich den Träumereien zugehört habe, dass irgendwelche wissenschaftlichen Gutachten dazu noch von Gerichten anerkannt und bestätigt dazu führen sollen, dass sich in diesem Staatsfunk etwas ändert. Das ist eine Illusion. Ich kenne ja meine Kollegen, ich kenne meine Kollegen Wissenschaftler. Da wird es kein Gutachten geben, was die Dinge befriedigt, die die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so umtreibt. Ich selber habe ja für dieses jetzige Verfahren ein Gutachten gemacht, habe dort gezeigt, wie seit der Griechenland-Krise in allen großen Fragen, bei allen großen Themen immer nur die offizielle Position vertreten wird, immer die Gegenpositionen entweder verschwiegen werden oder delegitimiert werden. Dieses Gutachten kannte das Gericht in München, das hat das einfach mit einem Hinweis auf meinen Namen abgebügelt. Ja, dieser Michael Mayen, was will man denn da erwarten? Was soll der schon für Gutachten machen? Wobei ich da nur die Studien zusammengetragen habe, die es in der Literatur gibt. Jetzt in Leipzig hat der Vorsitzende Richter Ingo Kraft immerhin neutral auf dieses Gutachten hingewiesen, hat aber in seinem Urteil gezeigt, was er von diesem Gutachten hält und gesagt, er will eigentlich das Gesamtprogramm über zwei Jahre sich angucken und nicht, wie ich das gemacht habe, Hauptnachrichten wie Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Heute-Journal und die großen Talksendungen, was auf dieser Bühne nicht stattfindet, was nicht in die Hauptnachrichten kommt, was nicht bei Hart aber fair, Illner, Lanz besprochen wird, Maischberger, was da nicht besprochen wird, das existiert für die Durchschnittsbevölkerung nicht. Es kann schon mal um 0.20 Uhr in irgendeinem siebten Programm irgendwas gesendet worden sein, was dann die Kollegen finden werden, um Vielfalt nachzuweisen. Das hat aber keinerlei Relevanz. Insofern hätte mein Gutachten jetzt schon ausgereicht, um das zu erfüllen, was das Gericht da verlangt hat. Ja, der Titel Staatsfunk, vielleicht irritierend, natürlich auch als Provokation gedacht, dieser Titel Staatsfunk ist bei mir Diagnose, das ist das, was wir heute haben. Er ist zugleich Prognose, wir werden über kurz oder lang Staatsfunk haben und er ist bei mir lange Linie. Wir hatten in Deutschland nie etwas anderes. Wir hatten seit der Einführung des Rundfunks 1923 nie etwas anderes als Staatsfunk, auch wenn in der alten Bundesrepublik eine Verpackung erfunden worden ist, um diesen Zustand zu verschleiern. Der erste Satz in diesem Büchlein Staatsfunk, der erste Satz ist ja immer wichtig bei Büchern, gibt ja so eine Rubrik in der Jungen Freiheit, erste Sätze. Mein erster Satz heißt, die Propaganda beginnt mit der Verpackung. Die Propaganda beginnt mit der Verpackung. Und die Verpackung sind drei Märchen, die seit 80 Jahren in der politischen Bildung erzählt werden, die eingeflossen sind in das kollektive Gedächtnis, die vielen so sehr in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass sie sich von diesen Märchen gar nicht lösen können, Märchen für Realität halten, manchmal in Redaktionen auch Märchen wahr werden lassen, weil sie sich darauf berufen konnten. Märchen 1, der Journalismus ist objektiv, neutral und unabhängig. Objektiv, neutral und unabhängig, muss gar nicht über die Erkenntnistheorie sprechen. Wir müssen uns nur anschauen, wem die Medienkonzerne gehören, ultrareichen Familien oder einem Staatskonzern wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Objektiv, neutral und unabhängig ist nicht zu erwarten von Familien, die hohe dreistellige Millionenvermögen oder Milliardenvermögen haben, wie die Mohns oder die Bauers, denen Bertelsmann und Bauer gehören. Also das erste Märchen, objektiv, neutral, unabhängig. Das zweite Märchen heißt, der Journalismus könne so etwas wie eine vierte Gewalt sein, ein Gegenspieler der anderen drei Gewalten, also Parlamente, Verwaltungen, Rechtsprechung. Wenn man sich anschaut, wem diese angebliche vierte Gewalt gehört, ist einem eigentlich intuitiv klar, dass es hier nicht um einen Gegenspieler der Macht gehen kann, sondern um die Macht selbst. Es kann sich nicht um eine vierte Gewalt handeln. Auch da muss man nur sich die Besitzstrukturen und die Einflussstrukturen anschauen, über die ich gleich noch reden werde. Und das dritte Märchen, wahrscheinlich das wirkmächtigste, das stärkste Märchen, der Rundfunk gehört uns allen. Der Rundfunk sendet in unserem Auftrag und ist deshalb von uns gerne und freiwillig zu alimentieren mit einer Summe, die irgendwo im stillen Kämmerlein ausgehandelt wird. Das ist das stärkste Märchen, sieht man auch daran, was die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer noch vorbringen. Da wird immer noch vom Pflichtbeitrag als Basis für diesen Rundfunk gesprochen, wird immer noch darauf bestanden, dass es weiter so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben soll, den es so, wie uns das Märchen erzählt, nie gegeben hat. Ich werde jetzt für diese Veranstaltung, habe ich zwei Leseteile rausgesucht. Ich habe also zwei Stücken aus dem Buch mir herausgesucht, die ich jetzt gern vortragen würde. Das erste Stück dauert ungefähr 9 Minuten. Da geht es um die Geschichte, um die lange Linie, um zu zeigen, wie Macht auf den Rundfunk zugegriffen hat von Tag 1 und warum Macht kein Interesse hatte, diesen Rundfunk uns allen zu übereignen, einen Rundfunk zu schaffen, der in unserem Auftrag sendet. Das ist also das erste Lesestück. Das zweite Lesestück wird in die Zukunft blicken, die ich gerade schon angedeutet habe. Meine Prognose, dass wir über kurz oder lang echten Staatsfunk ohne das Märchen haben werden. Dazwischen werde ich wie jetzt auch so einen kurzen Vortrag halten, um die Leseteile ein bisschen zu überbrücken. Ich kenne das ja beim Lesen. Da ist es für Zuhörer oft nicht einfach, dran zu bleiben, selbst wenn es nur 9 Minuten dauert und wie das zweite Stück nur 6 Minuten. Deswegen gibt es also zwischendurch nochmal einen Vortragsteil. Da wir aber auf einer Büchermesse sind, dachte ich, es ist ganz gut, auch einen Eindruck von dem Buch zu vermitteln und ein Stück vorzulesen, damit Sie Lust bekommen, nicht nur das Büchlein Staatsfunk mitzunehmen, sondern auch die anderen beiden, der dressierte Nachwuchs und Cancel Culture. Jetzt also der erste Auszug aus dem zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel hat eine kurze Rundfunkgeschichte. Radio und Fernsehen haben drei Eltern. Das Militär, den Staat und das große Kapital. Wie im richtigen Leben bleibt dieses Trio im Hintergrund, seit das Kind aus dem Gröbsten heraus ist. Aber im Zweifel gilt auch hier, Blut ist dicker als Wasser. Ich erzähle in diesem Kapitel eine Familiengeschichte, die in Deutschland etwas anders gelaufen ist als in den USA oder in Großbritannien, aber den gleichen Mustern folgt und wie überall auf der Welt angetrieben wird, von einer Mischung aus Verlockung und Angst, die der Biertrinker genauso kennt wie der Raucher oder der Schokoladensüchtige. Ich weiß, wie gefährlich das alles für mich werden kann und mag trotzdem nicht verzichten. Übersetzt: Es ist zu verlockend. Auf einen Schlag. Mit einer Sendung, mit einer Nachricht, mit einem Aufruf buchstäblich alle erreichen und vielleicht sogar in Bewegung setzen zu können. Also sende ich und sorge gleichzeitig dafür, dass Stationen, Redaktionen und Technik nicht in die falschen Hände geraten. 2 Leckerlis am Tag. Mehr gibt es nicht. Militär, Staat, Kapital. Diese Reihenfolge ist zwar auch eine Rangfolge, verschleiert aber zugleich, wie die Dinge zusammenhängen und wer tatsächlich das Sagen hat. In meinen Vorträgen zitiere ich an dieser Stelle Upton Sinclair, einen US-Schriftsteller, der heute aus den ewigen Jagdgründen beobachten kann, wie gut seine Diagnose immer noch ist. Der Reichtum des Landes, schreibt Sinclair 1919 über die Vereinigten Staaten, werde von einigen wenigen kontrolliert. Kupfer und Kohle, Stahl und Holz, Eisenbahnen, Banken, Fleisch. Damit Wahlen daran nichts ändern, pumpen diese wenigen, sagt Sinclair schon damals, Millionen und Abermillionen in zwei politische Maschinen, Demokraten und Republikaner. Das Volk dürfe an der Urne entscheiden, welcher Kandidat seiner Ausbeuter ihm besser gefällt. Und der Journalismus? Eine Waffe in der Hand der Industriebosse, geschaffen, um zwischen den Wahlen für Ruhe zu sorgen. Von einer kapitalistischen Zeitung Wahrheit oder Gerechtigkeit zu erwarten, so hat es dieser Schriftsteller vor über 100 Jahren gesehen, sei genauso unsinnig wie von Kannibalen Askese zu verlangen. Sinclairs Buch war gerade erschienen, als das Radio die Schützengräben verließ und in die Wohnungen marschierte. Nachrichten gewissermaßen durch die Luft zu schicken. Diese Entdeckung von Heinrich Hertz hat Ende des 19. Jahrhunderts eine Revolution ausgelöst und nicht nur in Deutschland, zunächst vor allem die Marine und das Heer elektrisiert. Rundfunken. Die Köpfe mit einem Wort in Brand setzen, mit jeder Einheit verbunden bleiben, auch wenn der Gegner die Drähte kappt, im Ausland gehört werden, bei Freunden, Feinden, Neutralen. Ich muss nicht weiter ausführen, wie verführerisch das war und kann uns hier technische Details genauso ersparen wie nationale Sonderwege oder das Beziehungsgefecht zwischen Kaiser, Reichstag und Konzernen wie AEG, Siemens und Telefunken. Wichtig ist, mit der Mobilmachung hat das Deutsche Reich 1914 jeden privaten Funkverkehr eingestellt, das Lizenzrecht auf das Kriegsministerium übertragen und dann nach Niederlage, Abdankung und Regimewechsel dafür gesorgt, dass das neue Kommunikationsmittel ein Lautsprecher der Macht blieb. Ich werde gleich zeigen, dass in den ersten Radiojahren nichts ohne Berlin lief. Jetzt nicht in diesem Leseteil, das habe ich rausgekürzt, damit es nicht zu lang wird. Ich werde gleich zeigen, dass in den ersten Radiojahren nichts ohne Berlin lief, will vorher aber wenigstens andeuten, was ich unter Macht verstehe. Heute scheint das einfach. Man kann mit dem Finger auf den Block aus Geheimdiensten, Leitmedien und IT-Konzernen zeigen oder auf den nationalen Sicherheitsstaat. Wenn man so will, auf eine heimliche Regierung, die nicht zur Wahl steht, über Elitetreffen wie die Bilderberg-Konferenzen, das Council on Foreign Relations oder das Weltwirtschaftsforum Kontinuität jenseits des gerade sichtbaren Politpersonals sichert und das Label Demokratie nutzt, um das Zusammenspiel von Staat und Geld zu verschleiern und den Bürgern zugleich die Illusion zu geben, dass sie mitbestimmen können. Für einen Medienforscher wie mich sind dabei weniger die Namen entscheidend, die Institutionen oder die Etiketten. All das mag sich wandeln, das Prinzip aber bleibt gleich. Wer herrschen will, braucht Definitionsmacht. Er muss die Formeln prägen, mit denen wir Wirklichkeit wahrnehmen, und er muss festlegen können, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse. Wer herrschen will, braucht die Leitmedien, die Plattformen, die jeder sehen kann und sehen muss, der nicht isoliert werden will und die deshalb zum Gedächtnis der Gesellschaft werden. Das wusste nicht nur Upton Sinclair, sondern auch Lenin. Und das wussten alle, die in Deutschland mit Radio, Fernsehen und Internet zu tun hatten und haben. Diese große Möglichkeit zur Volksbeeinflussung, sagte Karl Stingel, ein längst vergessener Politiker aus Bayern, Postminister von 1922 bis 1926, dürfen nicht Privatfirmen überlassen werden. Stingel hätte sich mit diesem Satz beim britischen Königshaus bewerben können. London ließ 1922 zwar 6 Konzerne die BBC gründen, schuf aber ein Monopol, um die Kontrolle zu behalten, und setzte an die Spitze einen Veteranen, der im nächsten Krieg erst Informationsminister wurde und dann Baron. In den USA, ganz ohne Kaiser und König, aber mit einem Präsidenten im Dienst der wirklich Mächtigen, ließ man erst die Konzerne machen, verkuppelte dann im Kampf gegen Hitler Politik, Militär- und Bewusstseinsindustrie und hat diesen flotten Dreier nie wieder aufgelöst. Leitmedien, Weißes Haus und nationaler Sicherheitsstaat, dazwischen passte auch nach 1945 kein Blatt. Steuerfinanzierte Agenturen haben die Programme entweder produziert, inspiriert und oder kontrolliert und dieses Spiel mit dem Märchen vom unabhängigen Journalismus verschleiert. Ich lasse jetzt raus aus dem Buch die Teile, die ich über Weimar und über das Dritte Reich geschrieben habe und springe noch für 2 Minuten in die Zeit nach 45 hierzulande. In Westdeutschland beginnt die Legendenbildung 1945. Es gab keine Stunde Null, kein Zurück auf Los, wie auch. Die Frequenzen waren knapp und die Programme immer noch teuer. Für Kommerzsender wie in den USA fehlten schlicht Unternehmen, die etwas verkaufen wollten und folglich Werbezeit brauchten. Vor allem aber standen an den Schalthebeln Menschen, die gelernt hatten, dass der Rundfunk dem Staat gehört. Warum sollten diese Politiker ein Instrument aus der Hand geben, von dem ihre Vorgänger sichtbar profitiert hatten? In die Geschichtsbücher eingegangen ist vor allem Reinhold Maier, erster Ministerpräsident von Baden-Württemberg, geboren 1889, ab 1929 Minister und 32 Reichstagsabgeordneter. Aber dieser FDP-Mann hat lediglich ausgesprochen, was die meisten Parteisoldaten nach dem Krieg dachten. Als die US-Besatzer um Vorschläge baten, war Maier ganz klar: die Technik zur Post, die Sender zum Reich und die politische Verantwortung an das Staatsministerium unter einer zentralen Überwachung. Eine Neuauflage des späten Weimar, wenn man so will. Wir wissen, was daraus geworden ist. Öffentlich-rechtlich. Die Überschrift Lange Linien erlaubt mir auch bei der alten Bundesrepublik einen Zeitraffer. Um einem Einwand gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, ja, der Raum des Sagbaren war einst größer. Dafür hat allein schon die Konkurrenz zwischen Union und SPD gesorgt und vielleicht auch der Nachbar im Osten. Aber staatsfern waren die Anstalten auch im Westen nie. Waldemar Hartmann, ab 1976 Moderator der wichtigsten Nachrichtensendung in Bayern, hat in seiner Autobiografie von der Standleitung berichtet, von der Standleitung ins Funkhaus berichtet, die jeden Dienstag nach der Kabinettssitzung aktiviert worden sei, wie bei den roten Genossen von drüben. Als Hartmann Anfang der 1990er mit seiner Bezahlung unzufrieden war, bekam er sofort einen Termin bei Max Streibel, seinerzeit Ministerpräsident, und haargenau den Vertrag, den er wollte. Ja, so viel als das aus dem ersten Lesestück. Es gibt dann im Buch noch Stücken über Angela Merkel, die schon als CDU-Vorsitzende in das ARD-Programm reinregiert hat, unter anderem dafür gesorgt hat, dass Ulrich Wickert auf der Bühne Tagesthemen einen Kotau machen musste nach seinen etwas ambivalenten, ausdeutbaren Aussagen zu 9-11. Es geht da auch um Regionalfürsten wie Markus Söder oder Rainer Haseloff, die ja bis heute in der Rundfunkpolitik eine Rolle spielen. Ich will jetzt in diesem kurzen Vortragsteil zwischen den Lesestücken etwas zu den Hebeln sagen, mit denen Politik heute in die Rundfunkanstalten hineinregiert. Im Buch nenne ich 3 Hebel. Der erste Hebel, der dürfte den meisten im Raum bekannt sein. Der erste Hebel ist die Aufsicht. Die Gremien, die angeblich uns alle vertreten. Wir haben ja aktuelle Zahlen der Otto-Brenner-Stiftung. Das ist eine IG Metall-nahe Stiftung. Die Otto-Brenner-Stiftung hat in diesem Jahr erhoben, wie viel Prozent der Mitglieder in den Rundfunk- und Verwaltungsräten politischen Parteien zuzuordnen sind. Rundfunkräte 42%, Verwaltungsräte 53%. Die Verwaltungsräte sind eigentlich die wichtigeren Gremien, weil dort über die Budgets entschieden wird. Wie viel Geld geht in die einzelnen Redaktionen? Wie viel bekommt ein Moderator wie Markus Lanz zum Beispiel? Da sind also 53% der Mitglieder einer politischen Partei zuzuordnen. Ich habe mir das jetzt für das ZDF nochmal angeschaut. Dieser Verwaltungsrat ist eine Tafelrunde. 12 Menschen, 4 davon sind Ministerpräsidenten und die anderen irgendwie erkennbar zugeordnet. Diese Tafelrunde entscheidet über jede größere Investition beim ZDF und eine größere Investition beginnt schon beim Arbeitsvertrag des PR-Chefs, des Leiters der Kommunikationsabteilung beim ZDF, der ein Jahresgehalt von 170.000 Euro hat. Können jetzt ja alle mal ihre letzten Jahresgehalte oder Gelder oder die aktuellen durchrechnen. Der Justiziar vom ZDF, also das ist noch nicht mal Programmgesicht, Leute, die im Hintergrund arbeiten, der Justiziar vom ZDF hat ein Jahresgehalt von 221.000 Euro, bekommt dazu noch pro Monat eine Aufwandsentschädigung von 520 und kann sich aussuchen, ob Dienstwagen oder Bahncard 100. Das sind die Verträge, die im Verwaltungsrat des ZDFs entschieden werden. Da wird über jedes Programmgesicht entschieden. Das sind alles befristete Verträge, die nach 5 Jahren wieder erneuert werden müssen. Ich muss jetzt nicht erzählen, was das für eine Art von Abhängigkeit produziert. Ich bin als Programmgesicht, sagen wir Markus Lanz oder wen es sonst so beim ZDF gibt, ich bin als Programmgesicht abhängig von dieser Tafelrunde, wo 4 von 12 Plätzen von Ministerpräsidenten besetzt werden. Jeder Intendant, jeder Chefredakteur, jeder Abteilungsleiter braucht die Gunst von politisch dominierten Verwaltungsräten. Jeder dieser Menschen hat einen befristeten Vertrag und muss Angst haben, dass er nach 5 Jahren auf der Straße steht. Für die Leipziger Klage, über die ich gerade gesprochen habe, über dieses Verfahren einer Frau aus Bayern, die den Rundfunkbeitrag 21/22 nicht gezahlt hat, das Verfahren, das jetzt vom Bundesverwaltungsgericht behandelt wurde, hat sich der erster Anwalt, Friedemann Wilhelmer aus Zittau, hat sich da auch mal angeschaut, wer denn in diesen Gremien sitzt. Wer ist das, der beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel über unsere Beschwerden entscheidet? Wer ist es, der da Programmkontrolle ausüben kann? Das sind 50 Menschen. Friedemann Wilhelmer hatte das in seiner Anklageschrift für jeden dieser 50 durchdekliniert. Es gibt keinen einzigen. Keinen von diesen 50, der nicht in irgendeiner Weise von Staatsgeld abhängt, der nicht in irgendeiner Weise am Steuertopf hängt. Ja, bei den Kirchen, die da relativ viele Plätze haben, ist das einsichtig. Aber selbst beim Landessportbund oder bei Kultur- und Schriftstellervereinigungen oder bei den Volkshochschulen, auch da sind immer steuerfinanzierte Menschen, die den angeblich uns allen gehörenden Rundfunk kontrollieren sollen. Das erklärt, warum es in diesen Gremien auch eine Brandmauer gibt, eine Brandmauer gegen die Beschwerden von außen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut für 2023 und 2024. Im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also alle Rundfunkanstalten zusammengenommen, sind in jedem dieser beiden Jahre genau fünf Beschwerden akzeptiert worden. Wenn man die Programmfülle sich einfach mal überlegt, wenn man weiß, wie viele Radioprogramme da gesendet werden, wie viele Internetseiten, wie viele Fernsehprogramme es da gibt, wenn man den Unmut kennt, der sich ja beim Leuchtturm ARD zum Beispiel in wöchentlichen Mahnwachen niedergeschlagen hat. Wenn man all das berücksichtigt, auch die vielen Menschen kennt, die schon Beschwerden geschickt haben, wird klar, warum dieser Unmut oder wird klar, dass diese Gremien den Unmut nicht entsprechend aufnehmen, wahrscheinlich gar nicht aufnehmen können, weil es sich halt nicht um unsere Vertreter handelt, sondern um handverlesene Leute, die in irgendeiner Weise am Staat hängen. Die Leipziger Richter hätten jetzt ja einen Weg aufmachen können, diese Beschwerden zu erleichtern, zum Beispiel nicht mehr zu verlangen, dass immer eine zweite Beschwerde geschickt werden muss, wenn der Intendant gesagt hat, das passt mir nicht, die Beschwerde ist unberechtigt, man muss ein zweites Mal schreiben, um dann im Rundfunkrat vorzukommen. Man hätte über Transparenzregeln nachdenken können, alle Beschwerden zum Beispiel öffentlich machen, die Antworten, die die Rundfunkanstalten geben, öffentlich machen. All das hat das Gericht nicht gemacht, sondern hat stattdessen entschieden, die Entscheidung in einen Expertenklüngel auszulagern. In Gerichte, erstmal Verwaltungsgerichte, dann irgendwann Verfassungsgericht und in Richtung Wissenschaft, wo Gutachten geschrieben werden sollen. Das ist ja eine Tendenz, die wir ganz generell in Anführungsstrichen unserer Demokratie beobachten können. Wir können dort beobachten, wie die Entscheidungsfindung weg vom Wähler und Bürger geht, weg aus Parlamenten hin zu kleinen, handverlesenen Gruppen, zum Beispiel zu Höchstgerichten. Wir haben diesen Streit um Brosius Gersdorf im Sommer mitbekommen. Da hat man gesehen, wohin diese Tendenz führt, Entscheidungen aus den Parlamenten vom Wähler wegzunehmen. Am Ende können Wählermehrheiten eine Richtungsänderung wollen und das auch bei einer Wahl durchsetzen. Das wird nichts nützen, solange Gerichte und Experten, zum Beispiel Wissenschaftler, entscheiden, ob das denn alles angemessen und richtig ist, was sich das Volk da vorgestellt hat. Also das ist der erste Hebel, die Gremien, die kontrollieren in unserem Namen. Wir beobachten, wenn man das Leipziger Urteil richtig liest, wir beobachten einen weiteren Zug in Richtung Expertokratie. Weg vom Demos, vom Volk, vom Souverän hin in Richtung Experten. Der zweite Hebel ist das Geld. Die allermeisten haben wahrscheinlich eine Vorstellung, wie dieser Rundfunkbeitrag zustande kommt, der da jeden Monat gezahlt werden muss. Mir war es vorher, gebe ich zu, nicht so ganz klar, nicht im Detail klar. War dann jetzt regelrecht entsetzt, als ich mir die entsprechenden Staatsverträge, die Rundfunkfinanzierungsstaatsverträge angeschaut habe. Das läuft so, dass die Rundfunkanstalten ihren Bedarf melden und eine Kommission handverlesen darüber entscheiden muss, ob dieser Bedarf angemessen ist oder nicht. In dieser Kommission sitzen 16 Menschen für 16 Bundesländern. berufen von den Ministerpräsidenten. Im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist eine Schweigepflicht festgeschrieben über die Mitgliedschaft in dieser Kommission. Die hat einen komplizierten Namen, KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, ist eine Schweigepflicht eingeschrieben über die Mitgliedschaft hinaus. Also auch wenn ich ausscheide als einer von 16 KEF-Mitgliedern, darf ich nicht erzählen, wie viel Geld Luis Klamroth oder Karen Mioska für eine Sendung bekommen. Karen Mioska 17.000 Euro für eine Moderation. Sein Traum, ne? Die muss es ja nicht mal selber vorbereiten. Die hat einen riesen Apparat hinter sich, der ihr die Fragen hinlegt, und sie hat einen Kopfhörer, wo ein Regisseur ihr die Fragen reinruft, wenn sie nicht weiter weiß. Also einfach dafür, dass sie das Gesicht hinhält, kriegt sie 17.000 Euro. Dass hin und wieder mal solche Zahlen durchsickern, liegt natürlich daran, dass es Interesse gibt, diese Anstalten zu delegitimieren. Aber die KEF-Mitglieder dürfen nicht erzählen, was sie da erfahren haben aus den Papieren vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und, das ist vielleicht wichtiger, sie haben auch keinen Maßstab, der ihnen sagt, 17.000 ist zu viel. Wir würden aus unserem Bauch heraus sagen, ist zu viel. Dann sagen die öffentlich-rechtlichen Anstalten, ja, kann sein, aber die Privatsender sind kein Maßstab, weil die haben einen anderen Auftrag. Die müssen ja nicht Meinungsvielfalt in ihrer ganzen Breite wiedergeben. Die müssen nicht der Meinungs- und Willensbildung in diesem ganz umfassenden Sinne dienen. Deswegen kann man einen RTL-Moderator oder einen Antenne Bayern-Moderator oder einen Radio Sachsen-Anhalt-Moderator kann man da nicht als Maßstab heranziehen, als KEF-Mitglied. Hin und wieder hat das die KEF trotzdem gemacht, hat gesagt, da ist es jetzt zu viel. Dann sagen die Rundfunkanstalten, ihr Politiker, ihr von Politikern berufene Experten in der KEF, ihr wollt jetzt in unsere Autonomie hineinregieren. Ihr wollt uns sagen, wie teuer die Moderatorin sein darf, die diese Sonntagabend-Talkshow macht. Und dieser Fetisch redaktionelle Autonomie, der de facto nicht existiert. Ich habe ja erzählt, wer die Abteilungsleiter, Chefredakteure, Intendanten beruft, wer also über diese Verträge entscheidet. Es gibt diese redaktionelle Autonomie nicht. Aber dieser Fetisch wird herausgeholt, um Nachfragen aus einer Kommission wie der KEF abbügeln zu können. In dem Buch mache ich den Vorschlag, dieses System der Finanzierung, der Süchtige meldet seinen Bedarf und der Dealer hat keine Möglichkeit, den Stoff zu reduzieren, habe ich vorgeschlagen, wie man dieses System vom Kopf auf die Füße stellen könnte, wenn man denn Rundfunkautonomie einfach mal ernst nimmt und sagt, okay, daran wollen wir jetzt nicht rütteln, dann könnte man den Anstalten ein Budget zuteilen, ein festes Budget und sagen, da habt ihr Geld und jetzt macht im Rahmen von Autonomie mit einem fest umrissenen Auftrag, jetzt macht, dass ihr das, was ihr für gut und richtig haltet. Und man staunt, wie wenig Geld dafür nötig wäre. Wenn man den Auftrag auf Information begrenzt, Sport, Unterhaltung, Filme, all das, was private und Streaming-Plattformen sehr viel besser können. Wenn man all das rausnimmt und sagt, nur Information, nur Meinungsvielfalt, nur Meinungsbildung, damit jeder weiß, welche Positionen in der Gesellschaft existieren, sich da seinen eigenen Reim drauf machen würde. Wenn man das zum Kern des Auftrags macht, würde man mit einem Euro pro Monat und Haushalt auskommen. Ein Euro pro Haushalt und Monat. Ja, wem das jetzt zu wenig erscheinen sollte, ich bin da von 40 Millionen Haushalten in Deutschland ausgegangen. Ein Euro pro Monat macht 40 Millionen, 12 Monate sind 480 Millionen. Die großen 24-7-Sender, die wir in jedem Hotel, im Urlaub, in Dubai, USA, sonst wo finden, also BBC International, CNN International, Al Jazeera, Telesur aus Caracas, Venezuela, die haben Budgets von ungefähr 300 Millionen Dollar im Jahr. Man kann also mit 300 Millionen Dollar im Jahr technisch perfektes Fernsehen machen, mit einer Webseite, wo alle Sachen immer verfügbar sind, mit einer Redaktion, die Breaking News senden kann. Also alles, was wir bräuchten für die Meinungsbildung, könnte man mit einem wesentlich geringeren Budget machen. Wir wissen ja, dass der Kontrafunk im Jahr mit 2,5 Millionen Euro Informationsprogramm rund um die Uhr macht. Also wenn man mal von 300 Millionen Euro Fernsehen und Webseite ausgeht, wir könnten auch Radiosender haben, wir könnten uns da sogar einen Jugend- und Sport- und Kulturradio leisten. All das wäre mit einem Euro im Monat machbar. Und die Parlamente hätten die Möglichkeit. Die Parlamente könnten Budgets zuteilen und sagen, das ist jetzt euer Geld und jetzt macht mal ein Programm, was dem Auftrag, den wir euch gegeben haben, dient. Warum sie das nicht machen, liegt auf der Hand, kommt nachher im letzten Leseteil auch noch. Also das ist der zweite Hebel. Erster Hebel, die Gremien, die politikdominiert sind. Zweiter Hebel, das Verfahren, nachdem das Budget festgelegt wird. Und der dritte Hebel, der ist von außen schwerer ersichtlich. Der dritte Hebel sind die Hierarchien in den Redaktionen. Wir haben in den 90ern beim MDR beginnt. Ich war ja in den 90ern bei MDR Info, einem Nachrichtenradio, was damals noch aus Leipzig gesendet hat, mittlerweile aus Halle. In den 90ern hat man mit dem MDR und dem ORB, den es damals noch gab, beginnend angefangen, feste Arbeitsverträge in den Rundfunkanstalten durch Freiberuflichkeit, auch feste Freiberuflichkeit zu ersetzen. Das heißt, das sind Menschen, die relativ gut bezahlt werden. Ich habe damals in Leipzig für eine Schicht 300 Mark bekommen, 8 Stunden im Funkhaus, oder wenn ich CVD war, Chef vom Dienst, 350 Mark. Ich war jung, hatte zwar schon eine kleine Familie, Frau und Kind, aber mit 8 Tagen Arbeit, 300 Mark pro Tag, kam ich in Leipzig damals ganz gut hin. Also es sind Leute, die schon ganz ordentlich verdienen, aber ich erinnere mich auch noch gut an die Angst, ob ich im nächsten Dienstplan wieder stehe, ob ich meine 8 Schichten im nächsten Monat wieder bekommen würde. Ich hatte ja ein so ein Erlebnis, wo ich einmal den Stinkefinger von Stefan Effenberg, Fußball-WM 94, Stefan Effenberg wird nach Hause geschickt, weil er den eigenen Fans den Stinkefinger gezeigt hat. Ich habe diese Meldung im Nachtprogramm dann einfach rausgenommen, weil ich dachte, naja, okay, Stefan Effenberg, muss ich jetzt nicht senden. Und dann gab es am nächsten Tag einen Einlauf vom Chef und ich dachte, okay, jetzt könnte passieren, dass ich aus dem Dienstplan langsam rausfalle, wenn ich solche Fehler mache und Stefan Effenberg aus dem Programm nehme. Also die Angst schwingt bei jedem Freiberufler, auch bei festen Freiberuflern mit. Wir haben dazu auf dieser Ebene feine Abstufungen. Ich bin am Anfang mit diesen 300 Mark da nach Hause gegangen, dann habe ich irgendwann Krankenversicherung bezahlt bekommen. Es gab dann Urlaubsanspruch. Das heißt, es gab Tage, wo ich gar nicht ins Funkhaus musste und 300 Mark bekommen habe. Diese feinen Abstufungen zwischen den Redakteuren, die dann nochmal eine größere Abstufung haben zu den Redakteuren mit festem Arbeitsvertrag. Diese feinen Abstufungen führen dazu, dass man sich permanent untereinander beobachtet, dass man sich nie sicher sein kann, ob man weiter in seiner Stufe bleibt. Das produziert Abhängigkeiten, das produziert Konformität. Wenn man dazu noch weiß, dass ganz oben bei den Chefs, die zwar sehr, sehr gut bezahlt werden, dass ganz oben bei den Chefs ähnliche Abhängigkeiten existieren da von politisch dominierten Gremien. Man muss also als Staatskanzlei überhaupt nicht beim MDR anrufen, habe ich auch in meiner Zeit damals in den 90ern nie erlebt. Man muss da gar nicht anrufen. Man hat über die Hierarchie eine fein austarierte Abhängigkeit geschaffen, die dazu führt, dass sich die Redakteure untereinander beobachten und sehr genau merken, wenn ich jetzt über eine bestimmte Partei nicht mehr so oft, nicht mehr auf bestimmte Weise berichten soll. So ähnlich läuft das bei den Produktionsaufträgen. Die meisten wissen ja wahrscheinlich, dass so Talkshows und andere größere Formate ausgegründet sind, von Privatfirmen geliefert werden, die oft den Talkshow-Meistern zum Beispiel gehören, die also doppelt verdienen, nicht nur einmal dieses große Honorar, diese große Gage pro Sendung, sondern auch noch über ihre Produktionsfirma, die dann Gewinn abwirft. Das meiste wird also ausgegliedert. Auch da haben wir Abhängigkeiten, weil die Firma Leute beschäftigt, Techniker, die Familie haben, die irgendwie auf Dauer gebaut sein wollen und die natürlich darauf drängen, dass die Redaktion nichts macht, was Probleme produzieren könnte. Wir haben es beim Wechsel von Frank Plassberg, heißt er, von Frank Plassberg auf Louis Klamroth gemerkt bei Hart aber Fair, dass die auch die Produktionsfirma ausgetauscht worden und alle, die vorher einfach so Kabelhalter waren bei Frank Plassberg, standen plötzlich auf der Straße und dann gab es ein bisschen schmutzige Wäsche zwischen Klamroth und Plassberg. Da konnte man das mal nachvollziehen, was das auf der Ebene der Redaktion bedeutet. Wir haben ja ein paar Fälle auch im MDR-Sendegebiet erlebt. Katrin Huss, die hier ab 4, glaube ich, hieß die Sendung, gemacht hat und da Hans-Joachim Marz 2015 nicht so interviewt hat, wie das die Redaktionsleitung bei der Flüchtlingskrise wollte und dann ihren Vertrag nicht mehr verlängert bekommen hat. Die hat immer so Halbjahresverträge gehabt. Jetzt bei Nuoviso ja diese wunderbare Talkshow Ruderboot macht. Ole Skambrax ist so ein Fall beim Südwestrundfunk, der in der Corona-Zeit den Text "Ich kann nicht mehr" auf Multipolar produziert hat und dann beim Südwestrundfunk rausgeflogen sind. Wir haben Leute erlebt, Redakteure, die die Initiative Meinungsvielfalt jetzt, eine sehr vorsichtige Initiative, unterschrieben haben und dort dann nicht mehr weiter beschäftigt worden sind. Und wir sehen auf der anderen Seite, was Konformität, was Willfährigkeit bedeutet, auch aus dem MDR-Sendegebiet Sarah Frühauf. Vielen Dank an alle Ungeimpften. Sarah Frühauf ist mittlerweile Sprecherin von Alexander Dobrindt auch wieder aus dem süddeutschen Gebiet eher Michael Stempfle, der Boris Pistorius im ARD-Programm gelobt hat, bevor er Verteidigungsminister wurde und dann sehr schnell Sprecher des Verteidigungsministers geworden ist. Also wir sehen, dass Willfährigkeit, dass die Wiederholung von politischen Botschaften Karriere produziert. Jeder festfreie Redakteur träumt von einem 9-to-5-Beamtenjob mit Pension, mit festen Arbeitszeiten, die am Wochenende auch Freizeit bedeuten. Also da sieht man auch Anreize, die geschaffen werden über solche Drehtüreffekte vom öffentlich-rechtlichen Redakteur in Richtung Ministeriumssprecher. Wer das jetzt alles nicht so nachvollziehen kann, weil er noch nie eine Redaktion von innen gesehen hat, dem empfehle ich, im Internet zu suchen nach dem Klimabericht des NDR. Da geht es nicht um CO2, sondern um die Stimmung in der Redaktion. Klimabericht des NDR ist 2023 erhoben worden von einem Kirchenbeauftragten. Der hat mit 1000 Mitarbeitern Interviews geführt und hat ein verheerendes Bild vom Klima im NDR, das ist die Anstalt, die Tagesschau und Tagesthemen produziert, ein verheerendes Bild vom Klima im NDR gezeichnet. Mit vielen O-Tönen, mit vielen Stimmen von Redakteuren, die da im Prinzip berichten, dass keinerlei Kreativität möglich ist, dass keinerlei Abweichen von einem sehr festen, aus einem sehr festgezurrten Korridor möglich ist, weil man sich permanent gegenseitig beobachtet. Da wird auch von psychischen Krankheiten berichtet. Also man möchte trotz sehr guter Bezahlung in so einer Rundfunkanstalt nicht arbeiten, wenn man diesen Klimabericht liest. Ich habe dazu Alexander Teske befragt, der ja aus dem System ausgestiegen ist, jetzt dieses Buch Inside Tagesschau gemacht hat. Er war da noch im NDR, hat also auch von den Kämpfen um diesen Klimabericht erzählt. War nicht so einfach, dass da die Redakteure überhaupt mitmachen wollten, weil sie dachten, da kommt jetzt eine Unternehmensberatung, die wird uns irgendwie vorführen, wenn wir da die Führung kritisieren, den Intendanten kritisieren. Er meinte aber, okay, ja, das ist veröffentlicht, schmucklos im Internet veröffentlicht, aber passiert ist nach diesem Klimabericht nichts, also da hat sich nichts geändert. Also das sind die drei Hebel. Wir haben Gremien, die über das Führungspersonal entscheiden und über die Verteilung der Budgets entscheiden. Wir haben eine Kommission, die von den Ministerpräsidenten bestimmt wird und die nicht erzählen darf, was dort verhandelt wird, die über die Höhe des Rundfunksbeitrags bestimmt. Und wir haben in den Rundfunkanstalten Hierarchien, die dafür sorgen, dass Ausbrechen schwierig bis unmöglich ist. Und immer auch Beispiele wie Katrin Huss, wie Ole Skambrax, die natürlich bekannt sind. Jeder Redakteur beobachtet, was mit Kollegen passiert, die den Kopf rausgehalten haben. Und die Erfahrung ist, der Kopf wird abgeschlagen. Es gibt im Buch dann ein Kapitel wenigstens zum Programminhalt, was ich wenigstens kurz andeuten will. Da fasse ich, wenn man so will, das Gutachten zusammen, was ich für dieses Verfahren jetzt in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht gemacht habe. Da zähle ich also die Studien zusammen zu allen großen Streitthemen in den letzten Jahren. Griechenland, Migration, Klima, Corona, Ukraine, Israel, also all die großen Streitthemen der letzten Jahre. Immer ist mit vielen tausend Artikeln unterfüttert, immer ist der Befund einseitige Berichterstattung, Unterdrückung von Gegenstimmen, Delegitimierung von Gegenstimmen. Also das Material liegt da, man müsste jetzt keine Gutachten mehr in Auftrag geben, die nachweisen, dass der Staatsfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, seinen Auftrag, so festgehalten im Medienstaatsvertrag, verletzt. Jetzt habe ich noch 6 Minuten Schluss, 6 Minuten Leseteil, einen Blick in die Zukunft, um das nicht ganz so düster vielleicht auch stehen zu lassen. Ja, das Schlusskapitel heißt, wie weiter, Wege in die Zukunft. Wenn ich, also da, wo entschieden wird, wer Kanzler wird und was die Regierung als nächstes zu tun hat und wo ich deshalb dankbar dafür bin, auf jede Menge Propagandisten zählen zu können, dann hätte ich 2 Optionen. Weiter ins Verderben. Das ist ein Rammstein-Zitat, Entschuldigung dafür. Also weiter ins Verderben oder den Schleier lüften und mich zum Modell Staatsfunk bekennen. Schluss mit dem Märchen vom Rundfunk, der allen gehört, von Vertretern des Volkes kontrolliert wird und deshalb von jedem bezahlt werden muss. Staatsfunk ist ein Win-Win-Win-Modell mit einem klitzekleinen Haken. Gewinner 1, die Macht. Oder etwas genauer, die 5 Kartellparteien, die immer stärker im Staat aufgehen und sich nicht mehr scheren müssten um Kritik an einem Programm, das offen für sie wirbt. Dänemark hat den Rundfunkbeitrag ab 2018 schrittweise reduziert, 22 voll auf Steuerfinanzierung umgestellt, Budget, Personal und Angebot eingedampft und so offenbar Kritikern Argumente und Motivation genommen. Gewinner 2, die Wähler. Die wüssten, woran sie sind und an der Urne entscheiden könnten, wie viel Staatsfunk sie wollen, wenn sich denn die Kandidaten hier unterscheiden. Im Moment bietet das nur die AfD, aber das dürfte sich sofort ändern, wenn der Rundfunk im Haushalt steht. Gewinner 3, allerdings mit Abstrichen, die Journalisten, die Sendeplätze und damit Jobs verlieren würden, das zeigt das Beispiel Dänemark, aber Klarheit hätten und sich außerdem über Statuten und Qualitätskriterien gegen Zumutungen aller Art wehren könnten. Im Buch gibt es jetzt einen Teil über andere europäische Länder. Staatsfunk ist seit 20 Jahren Trend der Stunde in Europa. Diese drei deutschsprachigen Länder, die wir vor allen Dingen im Blick haben, Österreich, Schweiz und Deutschland, sind, wenn man so will, eine Ausnahme. Es gibt fast nur noch hier diese Art von öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Beiträge finanziert, wie wir es kennen. In vielen anderen Ländern hat es das entweder nie gegeben oder ist in den letzten Jahren abgeschafft worden zugunsten von offenem Staatsfunk. Der Haken: Mit dem Rutsch in Richtung Staat verlieren Publikum, Medienkritik und Redaktionen Anker, Kompass und Hoffnungsschimmer. Selbst wenn die Geschichte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Anfang an als Ammenlied gedacht gewesen sein sollte, so oft zu singen, bis das Volk, der große Lümmel, Ruhe gibt, selbst dann kann sich immer noch jeder auf dieses Stück berufen, der genau das tut, was dort versprochen wird, oder das für sein Geld erwartet. Allgemeiner, der Mensch ist ein Geschichtentier, das dazu neigt, große Erzählungen für die Wirklichkeit zu halten. Man muss nicht den Geist von Peter Scholl-Latour beschwören, um Reporter zu finden, die leben, was ihnen in der Ausbildung beigebracht worden ist und in einem Staatssender verdorren würden. Auf der anderen Seite, bei uns auf dem Sofa, ist mit dem Rundfunkbeitrag ein doppelter Anspruch verbunden, jederzeit einklagbar. Ein guter Journalismus, bei dem wir mitreden können. Das erklärt, warum die Medienkritik vor allem auf ARD und Co. zielt und warum gerade die an Pflicht und Zwang festhalten, die dabei am lautesten sind. Fällt der Beitrag weg, hört ihnen niemand mehr zu. Die DDR lehrt: Wer die Leitmedien kritisiert, meint eigentlich das politische System. Und bevor sich dort nichts ändert, bleibt auch im Journalismus alles beim Alten. Karl Eduard von Schnitzler, der rosarote Sozialismus, das laute Schweigen zu Botschaftsflüchtlingen und zu den ersten, noch zaghaften Demos, die 89er Proteste zielten auch und vielleicht sogar zuallererst auf die Propaganda der SED. In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört, sagte das Neue Forum in seinem Gründungsaufruf vom 10. September 1989. Selbst beim Fernsehen gab es Menschen, die diesen Satz unterschrieben hätten. Ein anderes Programm machen konnten sie aber erst, nachdem Honecker, Mittag und Hermann am 18. Oktober Geschichte waren. Form follows function. Wenn die Partei oder wer auch immer sich eine führende Rolle anmaßt und glaubt, für alle sprechen zu können, dann hält sie sich Redaktionen, die ihre Botschaften im Land verbreiten. Wenn die Zeichen dagegen auf Generalaussprache stehen, wie damals im Osten, und sich im wahrsten Sinne des Wortes alle daran beteiligen sollen, um die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, dann spielt es keine Rolle, wem die Medienhäuser gehören. Parteipresse und Staatsfunk jedenfalls wurden plötzlich gelesen und eingeschaltet. An dieser Stelle könnte ich eigentlich aufhören. Jede Reformidee läuft ins Leere, wenn sie nicht das politische System mitdenkt und auch dort mit der Verpackung anfängt, mit den Erzählungen, die die Herrschaftsverhältnisse schützen und verschleiern. Das überfordert dieses Büchlein. Dass es trotzdem noch ein paar Seiten weitergeht, hat ebenfalls mit dem zu tun, was ich bei den Übergängen zwischen 1989 und 91 gelernt habe. Gestaltet haben die, die vorbereitet waren. Um das nur mit einem Beispiel zu illustrieren, schon im November 89 standen die Medienkonzerne Bauer und Gruner und Jahr bei der Modrow-Regierung mit Plänen für den Pressevertrieb auf der Matte. Der zentrale runde Tisch startete am 7. Dezember, am gleichen Tag, an dem in der DDR die offiziellen Beratungen zur Einfuhr von Zeitungen aus dem Westen starteten. Als eine Wahl später Gottfried Müller am 17. April 90 erster und letzter Medienminister des Landes wurde, waren bereits alle Messen gesungen. Müller konnte sich von Lobbyisten und Beratern aus dem Westen nur noch erklären lassen, wie der Pressegroßhandel jetzt funktioniert. Langfristig war damals damit das Aus fast aller Neugründungen besiegelt. Niemand weiß, ob und wann die Verhältnisse wieder zu tanzen beginnen. Wer dann aber nichts in der Tasche hat, kann allenfalls den Takt mitklatschen.
Sie hörten einen Vortrag des Kommunikationswissenschaftlers Professor Michael Mayen zu seinem neuen Buch Staatsfunk, ARD und Co. sind am Ende. Mayen ging den Wurzeln des Unmuts über die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Grund und machte Verbesserungsvorschläge.